Ihr hört Campus und Co. auf pH 88,4. Und wer hier so sympathisch im Hintergrund schon zu hören war während dem Ausklang des Liedes, das ist unser Live-Gast heute. Ich bin wahnsinnig froh und stolz, dass heute endlich mal wieder ein Live-Gast da ist und dann auch noch ein solcher Live-Gast. Und deswegen möchte ich unseren Live-Gast hier neben mir gebührend begrüßen, denn
es ist zu viel Ehre.
Es ist nicht zu viel Ehre. Man kann das nicht genug würdigen, denn wer hier neben mir sitzt, hat gerade mal 25 Jahre auf dem Buckel, also kein Buckel, sondern erst 25 Jahre alt, also nicht, also in eurem Alter da draußen, aber viel jünger als ich bin der alte Sack hier, und mit den 25 Jahren nicht nur ein Studium beendet und auch schon das Referendariat beendet, nein, auch noch eine Doktorarbeit geschrieben und diese Doktorarbeit auch noch in der Verteidigung mit Summa Cum Laude abgeschlossen, das höchste an akademischem Grad, das man erreichen kann. Und deswegen, bevor sie wieder interveniert, die gebührende Begrüßung unseres heutigen Live-Gastes.
Welcome to the show, Lisa König!
Herzlich willkommen, Lisa.
Ich möchte das ab jetzt immer in meinen Seminaren haben. Das ist großartig.
Ich gebe dir sehr gerne die Autodatei. Das ist überhaupt kein Problem.
Da brauche ich immer eine Hilfskraft, die das am Anfang antease. Genau.
Ich stelle mich gern dafür bereit. Ihr habt es gehört, Lisa König sitzt heute mit mir im Studio und wir werden heute mit ihr über ihre Dissertation sprechen. Also zum einen, wie kommt ihr von der Idee oder dem Wunsch, boah, ich möchte so einen Titel vor meinem Namen haben, bis zum konkreten Titel. Und wir werden näher darüber sprechen, womit sich Lisa konkret beschäftigt hat.
Genau.
Und das Ganze kommt jetzt nach George Ezra und Listen to the Man. Übrigens, Spoiler, die ganze Musik, die ihr heute hören werdet, hat Lisa uns mitgebracht.
Ganz genau.
Weiteres dazu nach George Ezra.
So we're down, we go, way down we go.
Leo und Way Down We Go. Ich habe das vorhin schon angekündigt. Lisa, unser Live-Gast heute, hat die Musik für die heutige Sendung ausgesucht. Lisa, warum diese zwei Songs, die wir jetzt gerade gehört haben?
Ja, bei Kaleo ist das ganz einfach, weil es ist doch eben, also nicht nur die Promotion, sondern auch der Weg zur Promotion und dann jetzt auch zum Abschluss und dann jetzt eben in der Wissenschaft zu bleiben, schon ein Weg ist, der lang ist und dauert und man ein gewisses Durchhaltevermögen haben muss. Aber wenn man es dann irgendwie diesen Weg auch so geht, der auch wirklich durchaus Spaß machen kann. Und man dazu allerdings halt, wie bei George Ezra auch, manche Personen braucht, die einen vielleicht ab und zu ein bisschen stupsen, die einen da begleiten und auf die man manchmal hört und manchmal auch eben nicht.
Die einen zumindest kritisch auch begleiten müssen.
Ja, total, auf jeden Fall. Also mein Doktorvater ist derzeit auf jeden Fall mein schärfster Kritiker und mein größter Befürworter gewesen gleichzeitig. Und das war großartig.
Wir hören jetzt schon solche Begriffe wie Dissertation,
genau,
und Doktorvater, ja, und so weiter. Ich habe das auch vorhin angekündigt. Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wenn ihr jetzt im Studium seid und euch überlegt, boah ja, so ein Doktortitel, das wär's. Oder eben die akademische Karriereleiter noch weiter aufsteigen. Dann kann euch Lisa sagen, wie das denn geht.
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Auch erstmal in der, ja, dem Wunsch, was man tatsächlich möchte. Also manche wollen eben gerne diese beiden Buchstaben vor dem Namen haben und manche, da gehörte ich eher so dazu, waren einfach furchtbar neugierig und wahnsinnig unzufrieden damit, was es bisher für Lösungen gibt und wollten eigene Lösungen. Und da gibt es halt dann verschiedene Möglichkeiten, zu diesen Lösungen tatsächlich zu kommen. Also promovieren ist erstmal je nach Fachbereich total unterschiedlich. Man kann dann hinterher ein dickes Buch schreiben, so wie ich es gemacht habe, oder man hat dann verschiedene Aufsätze, die man dann eben als Gesamtpublikation eben hat zu einem bestimmten Thema und promoviert dann beispielsweise innerhalb von einem Projekt. Da gibt es die Möglichkeit, oder als Mitarbeiter an einem Lehrstuhl oder, und das ist auch wieder mein Weg gewesen, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, durch ein Promotionsstipendium. Also ich habe damals ja Grundschulpädagogik studiert in Ludwigsburg und hatte überhaupt nicht vor zu promovieren. Das war in meinem Horizont nicht drin. Und habe dann damals meinen Doktorvater Jan Böhmann kennengelernt in einem Seminar und bin ihm wohl fürchterlich auf die Nerven gegangen, weil ich halt immer in seinen Seminaren Fragen gestellt habe und Dinge genau wissen wollte, bis er dann halt einfach irgendwann mal meinte, es wäre total klasse, also sie würden sich eignen, dafür zu promovieren. Ich sag, nein, das ist bestimmt nicht. Und haben dann eben uns länger unterhalten und haben dann auch zusammengearbeitet und dann überlegt, okay, was interessiert mich? Und da kam ich ganz schnell dann zum literarischen Lernen von Grundschülern, also wie Kinder Geschichten verstehen, woran sie gewisse Geschichten erkennen können. Und dann gab es allerdings keine Nachwuchswissenschaftlerstellen bei uns in Ludwigsburg. Also auch da muss man halt immer gucken, was sind gerade für Projekte ausgeschrieben. Und damals gab es halt einfach im literarischen Lernen in der Region in dem Moment eben nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, also welche Variante gibt es noch? Ein Promotionsstipendium. Und es gibt verschiedene Stiftungen in Deutschland, die eben verschiedene Promotionsstipendien ausschreiben. Manche sind fachspezifisch, manche richten sich an bestimmte Personengruppen. Dann bin ich damals über die Stiftung der deutschen Wirtschaft gestolpert, mit denen ich auch schon mal ein Seminar gemacht hatte im Rahmen des Studiums und hatte mich dann dort beworben im Rahmen des Studienkollegs. Das ist das einzige Stipendium, das es für explizit für Lehrämter gibt, also auch im Bund. Das heißt, wenn man jetzt auch zum Beispiel eben nicht vorhat zu promovieren, sondern erstmal nur Lehramt zu studieren, kann man sich dort auch bewerben. Also vielleicht auch eine ganz interessante Info, aber eben zu promovieren. Und da ging das dann eben auch. Habe mich dort beworben und ominöserweise habe ich das dann tatsächlich gekriegt. Also das war total unerwartet, weil sich da total viele Leute drauf bewerben. Und dann durfte ich mit meinem Promotionsstipendium zum Fiktionsverstehen forschen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man eben promovieren möchte, muss dafür eine Stelle frei sein.
Genau, also mit irgendwas, also von irgendwas muss man ja Rechnungen bezahlen. Das ist so ein bisschen schwierig. Also so Wissenschaftler leben ja von Luft, Liebe und irgendwie Daten. Aber irgendwie so Knäckebrot oder so ist ja auch ganz schön. Nee, also das ist, man braucht halt irgendeinen Job, wo man das zum Beispiel ansiedeln kann. Man muss aber jetzt auch nicht direkt zum Beispiel nach dem Studium promovieren, sondern wenn ihr jetzt zum Beispiel schon Lehrer seid und zuhört, weil ihr die PH total vermisst, es gibt natürlich auch immer Möglichkeiten, sich zum Beispiel abordnen zu lassen, also bereits im Job sich dann beispielsweise weiter zu qualifizieren und dann zum Beispiel mit einer halben Stelle an der Hochschule zu sein und mit einer halben Stelle eben noch als Lehrer zu arbeiten. Da gibt es ganz viele individuelle Wege, die man da gehen kann. Da gibt es nicht so den einen fertig vorgezeichneten. Aber in der Regel sind es entweder Nachwuchswissenschaftlerstellen an einem Lehrstuhl, Projektstellen, Promotionsstipendien oder Lehrerabordnung, wenn ihr jetzt Lehrer seid.
Das heißt, dieses Stipendium, das du bekommen hast, hat im Prinzip deine Arbeit finanziert.
Genau, also da habe ich dann monatlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung habe ich dann ein, ja, also man könnte es Taschengeld nennen, aber es ist eigentlich eher ein Gehalt gewesen, gekriegt dafür, dass ich mich dann 24/7 mit diesem einen Thema beschäftige, was natürlich dann in dem Moment nicht nur wirklich dieses eine Thema ist, sondern ich habe mir das so ein bisschen wie ein Puzzle, so meine Arbeit zusammengepuzzelt und dann eben viel geschrieben, viel gelesen, eben zu meinem Thema meine Forschung durchgeführt, weil ich habe eben nicht nur mit Büchern gearbeitet, sondern auch mit Kindern.
Da werden wir später dann genau, noch richtig. Genauer drauf eingehen, ja.
Und ich habe dann parallel dazu immer noch Projekte gemacht, Seminare gegeben, weil mir das einfach dann auch da eben nur am Schreibtisch zu sitzen, ist auch manchmal sehr einsam und sehr langweilig. Und auch wenn mein Thema großartig und spannend ist. Aber so eins ist halt, irgendwann braucht man eben auch was anderes. Und habe dann dazu immer noch parallel andere Forschungsprojekte gemacht und eben nebenher auch noch veröffentlicht. Also auch da sind die Spielräume recht weit und groß.
Für wie lange bekommt man denn das Geld innerhalb eines solchen Stipendiums? Oder wie lange kannst du denn auf einer Stelle sitzen und hast Zeit, deine Arbeit abzuschließen?
Ach, das ist unterschiedlich. Also die meisten Stipendien laufen erstmal auf 2 Jahre und dann verlängert man allerdings nochmal 2-mal halbjährig. Also so 3 Jahre ist dann die Deadline, wo dann auch wirklich die Deadline ist. Und if you don't keep it, you are dead. Und man das dann eben in diesen 3 Jahren hinkriegen sollte mit dem Stipendium. Die Stellen, auf denen man als Qualifikant sitzen kann, sind länger. Also da kann man bis zu 6 Jahren dann auch wirklich für seine Doktorarbeit brauchen. Das braucht man an manchen Stellen eben tatsächlich auch. Aber das ist, ja, durch ein Promotionsstipendium kann man sich halt auch wirklich voll einem Thema widmen. Und dadurch war ich so ein bisschen schneller als der Rest.
Und was hattest du dann monatlich so als Gehalt zur Verfügung?
Das ist der ganz normale BMBF-Stundensatz. Also das sind 1.350 Euro, die man bekommt, plus 100 Euro mit Forschungskostenpauschale. Also wo man dann, das ist so das genannte Büchergeld, das man auch in anderen Stipendien bekommt, wo man sich dann einfach, manche Werke sind halt super teuer und man dann eben doch sagen kann, ja gut, das schaffe ich mir jetzt doch an, wenn ich jetzt die ganze Zeit damit arbeite. Und da funktioniert das dann besser mit so einem Stipendium.
Also man wird nicht reich damit, aber man kann davon forschen.
Genau, also irgendwie wirklich reich oder Reichtümer damit anhäufen kann man nicht wirklich, aber man bekommt es hin, Miete, Lebensmittel und so weiter zu bezahlen und auch noch parallel auf ein paar Kongresse zu fahren.
Ja, und was Lisa mit diesem Geld gemacht hat, das erfahren wir nach Jan Böhmermann und Menschen leben tanzen. Welt. Ihr hört Campus und Co. auf PH 88,4. Wir sitzen hier im Studio mit Lisa König zusammen und wir sprechen über ihre Doktorarbeit. Vorhin haben wir geklärt, wie komme ich denn zu einem Doktortitel? Und jetzt, Lisa, was hat denn deine Doktorarbeit zum Thema gehabt? Womit hast du dich jahrelang intensivst beschäftigt?
Ja, immer noch. Also es geht um das Fiktionsverstehen von Grundschülerinnen und Grundschülern und wie das mit den literarischen Verstehensprozessen zusammenhängt. Also ist in der Literaturdidaktik verortet und wie Kinder denn Geschichten verstehen. Und in der Literaturdidaktik hat man bislang immer angenommen, dass irgendwann können Kinder halt mit Fiktion umgehen. So im Alter von 7 bis 8 hat man sich immer in der Entwicklungspsychologie so ein bisschen orientiert. Und ich bin immer wieder über diesen Satz gestolpert und dachte, ja, okay, das klingt ja spannend, aber wie funktioniert das denn? Und habe gelesen und habe nichts gefunden, wie es denn irgendwie funktionieren könnte. Und gerade für kleine Kinder fand ich das total wichtig, mal zu gucken, wie funktioniert das denn. Vor allem, weil immer alle gesagt haben, ja, das ist schon so ein Punkt, der den literarischen Verstehensprozess beeinflusst. Weil wenn wir nicht erkennen können, ob eine Geschichte erfunden ist oder nicht, also gerade in Zeiten von Fake News und so weiter, ist das schon ein Punkt, der zentral sein sollte in der Literaturvermittlung. Da habe ich gesagt, okay, dann untersuche ich das mal. Oder was heißt mal? Dann habe ich mir ein Forschungsprojekt dazu überlegt, wie das funktionieren könnte. Und habe dann leider herausgefunden, dass es hängt total zusammen. Also je nachdem, wie gut Kinder Fiktions verstehen, dementsprechend wirkt sich das auch auf das Verstehen von den kompletten Geschichten aus. Habe allerdings herausgefunden, dass ich habe mit Drittklässlern gearbeitet, also Kinder, die zwischen 8 und 9 Jahren alt waren. Und habe leider herausgefunden, dass über 2/3 meiner Stichprobe noch überhaupt kein Fiktionsverstehen hatten. Also konnten überhaupt nicht wahrnehmen, woran erkennt man denn, dass eine Geschichte erfunden ist. Woran kann ich das erkennen? Woran kann ich das ausmachen? Wie kann ich das vielleicht auch unterscheiden? Und das war schon extrem drastisch in dem Moment. Was ich dann dazu noch gemacht habe, war zu schauen, wie denn überhaupt literarische Verstehensprozesse bei Grundschülern funktionieren, damit man das überhaupt vergleichen kann. Und auch das war sehr spannend, dann zu sehen, was Kinder schon alles können, aber was sie halt auch alles noch nicht können und deshalb als Aufgabe von uns Lehrern ist, mal zu gucken, dass man das anstößt.
Und wie bist du bei deiner Forschung vorgegangen? Also wie hast du jetzt das, was du gerade beschrieben hast, denn rausgekriegt mit deinen Probandinnen?
Also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich habe nicht nur mit Büchern gearbeitet, also es ist nicht nur ein Theoriekonstrukt, das ich abgeleitet habe, sondern ich habe das eben auch noch mit Kindern überprüft, insgesamt mit 60 Kindern habe ich befragt. Also es gibt in der Forschung Unterschiede, ob ich jetzt beispielsweise schriftliche Befragungen mache oder mündliche Befragungen und dass ja gerade um literarische Verstehensprozesse ging, war es total wichtig, dass die Kinder nichts aufschreiben müssen. Weil wenn Kinder was aufschreiben müssen und können nicht so gut schreiben, dann weiß ich hinterher nicht, können die nicht gut Geschichten verstehen oder konnten die nur nicht so gut aufschreiben, was sie verstehen. Das heißt, Befragung war auf jeden Fall total zentral. Und dann unterscheidet man auch da wieder grob zwischen standardisierten Befragungen und narrativen Befragungen, Leitfadeninterviews. Und dann habe ich mich für die Leitfadeninterviews entschieden, wenn man da auf die Kinder ganz anders reagieren kann. Da darf man nämlich beispielsweise auf das reagieren, was die Kinder sagen. Und habe dann die Kinder zu ihrem Fiktionsverstehen und ihrem literarischen Verstehen befragt, anhand von einem Bilderbuch von Markus Heitz und Joel Tolonias, nämlich Prima Monster oder Schafe zählen ist total doof. Ein großartiges Bilderbuch, das eben gerade mit so Metafiktionen von Geschichten arbeitet. Und habe sie da dann dazu befragt, woran sie denn erkennen können, ob diese Geschichte eben erfunden ist oder ob die denn überhaupt erfunden ist und woran sie das ausmachen können.
Kannst du kurz den Begriff Metafiktion erklären?
Also wir haben ja bei Literatur ist fiktional, das heißt, sie ist von einem Autor erschaffen. Das heißt, diese Welten gibt es leider alle nicht, auch wenn wir es uns vielleicht bei Hogwarts oder eben auch bei, keine Ahnung, dem Auenland vielleicht anders wünschen würden, aber die gibt es eben leider nicht. Und je nachdem, wie ein Buch damit arbeitet, wird diese Fiktion oder der fiktionale Anspruch dieser Geschichte deutlicher markiert oder eben versteckt. Und bei fantastischen Geschichten können wir es total einfach erkennen, dass Dinge erfunden sind anhand von Drachen oder Monstern oder Fabelwesen, denn auch die gibt's leider nicht, sondern eben, dass das fiktionalisierte Wesen sind. Das heißt, daran können wir das leicht erkennen. Und dann gibt es eben realitätsorientierte Geschichten, wo eben die Protagonisten menschlich sind, wo es eben beispielsweise wie bei Emil und die Detektive eben an das reale Berlin eben angelehnt ist und eben auch reale Ereignisse damit einbezogen werden, sodass das schwerer zu erkennen ist. Und dieses Bilderbuch arbeitet mit zwei Ebenen, nämlich einmal mit einer fantastischen Ebene wo wir deutlich dran erkennen können, die ist erfunden. Und dann eben eine narrativ außergelagerte Ebene, die nennt sich Extradiegese, also Intradiegese, das, was in der Geschichte passiert, Extradiegese, was außen drumherum passiert, was eine gute Nachtgeschichte ist zwischen Mia und ihrem Papa. Und Mia möchte nicht einschlafen. Und der Papa meint dann, ja, dann zählen wir halt Schafe. Nein, Mia möchte keine Schafe zählen, sondern lieber Monster. Und daraufhin kreiert dieser Vater dann ein Monster und diese komplette Monsterwelt, in die Mia dann abtaucht, sodass die Kinder da verschiedene Möglichkeiten hatten, entweder auf der Extradiegese die Fiktion zu erkennen oder eben auf der Intradiegese.
Also quasi, ob sie auch die Geschichte in der Geschichte
erkennen. Ganz genau, können. Ganz genau.
Das ist Lisa König zu ihrer Doktorarbeit zum Fiktionsverstehen von Kindern. Wir machen wieder eine kurze Pause und spielen, ja, was möchtest du denn zuerst, das Lumpenpack oder das Till Dawn?
Das Lumpenpack, auf jeden Fall das Lumpenpack, weil auch das ist so ein bisschen der Punkt, wenn man dann promoviert und merkt, verdammt, mein Freundeskreis besteht nur aus Pädagogen, nicht aus Forschern. Und die sind trotzdem alle ganz liebenswert. Also das ist, nehmt mir das nicht böse, aber das muss da einfach sein.
Und hier kommt das Lumpenpack mit Pädagogen.
Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur
Pädagogen. Ihr hört PH 88,4, das Radio der pädagogischen Hochschule. Ich als angehender Pädagoge und Lisa hier neben mir im Studio als schon fertige Pädagogin. Wir können auch ein Lied davon singen, aber nicht so gut wie das Lumpenpack mit
definitiv
Pädagogen.
Nicht.
Genau. Wir sprechen heute mit Lisa über ihre Dissertation. Wir haben schon gesprochen, was ihr Thema ist, nämlich Funktionsverstehen von Kindern. Und jetzt interessiert uns natürlich alle brennend, was hast du denn rausgekriegt während deiner Arbeit?
Ja, also erstmal habe ich untersucht, wie literarisches Verstehen erstmal funktioniert. Da habe ich herausgefunden, dass es Kindern vor allem leicht fällt, also Figuren zu verstehen. Also wie sind die beschrieben? Was kann ich da draus rauslesen? Wie verhalten die sich eventuell und auch warum? Also das funktioniert ganz gut. Alles, was so in die Metaebene geht, ist noch ausbaufähig. Also gerade wenn es um so Symbole oder Metaphern verstehen geht oder sprachliche Mittel, da brauchen sie ein bisschen.
Wobei man sagen muss, in welchem Alter waren deine
Kinder? Also zwischen 8 und 9, genau. Also auch vollkommen in Ordnung, aber da sind trotzdem schon Ansätze da, was man ja Grundschülern sonst auch nicht so zutraut, wo man dann sagen würde, ah ja, das so richtiges literarisches Verstehen machen wir erst in der Sekundarstufe. Nein, auf gar keinen Fall, sondern das können Grundschüler auch auf jeden Fall schon.
Oder müssen sie ja lernen.
Oder müssen es eben lernen, genau, um sich eben in Geschichten orientieren zu können. Und dann eben beim Fiktionsverstehen habe ich herausgefunden, dass insbesondere die Fiktionswahrnehmung, also ich habe ein Modell aufgestellt, das Fiktionsverstehen unterscheidet einmal in die Wahrnehmung, also wie Kinder Fiktion wahrnehmen, wie sie Fiktion selber gestalten, also wenn sie sich selber eine Geschichte ausdenken und was für Vorstellungen sie denn da tatsächlich haben. Also gerade so, ist es in der Fantastik verhaftet oder gibt es besondere Figuren, an die sie das irgendwie anbinden? Genau, und insbesondere die Fiktionswahrnehmung, die ganz stark oder ganz deutlich, also signifikant heißt das bei Forschern auch, mit den literarischen Kompetenzen zusammenhängt, die war wirklich ganz deutlich unterausgeprägt, könnte man in dem Moment sagen. Also 2/3 der Stichprobe, das waren 40 von 60 Kindern, haben da noch keinerlei Ansätze gehabt, überhaupt Fiktion von Fantastik loslösen zu können. Was ganz spannend war allerdings, ich habe auch mit Kindern gearbeitet mit sonderpädagogischen Förderbedarfen, insbesondere mit dem Förderbereich L, also Lernen. Und die waren die komplette Stichprobe auch da unterste Ebene der Fiktionswahrnehmung, aber, und das war das, was eigentlich dann wieder cool war, zu sehen, die hatten keine anderen Erklärungsmuster als die Kinder, die keinen sonderpädagogischen Förderbedarf hatten. Das heißt, die waren zwar schwach, aber die waren in ihrem Schwachsein genauso schwach wie andere Schwache. Also die hatten da keine spezifischen Argumentationsmuster, keine spezifische Handhabung. Das heißt, man muss auf die Kinder einfach nur explizit gucken. Aber wirklich so ein anderes Handhaben oder ein anderes Vorgehen braucht man für die Kinder eigentlich überhaupt nicht.
Aber Hauptsache, man beschäftigt sich eben mit diesem Thema, wie funktionieren Geschichten? Woran erkenne ich Geschichten?
Genau, und woran erkenne ich, dass die Geschichten erfunden sind in dem Moment? Und was bedeutet das dann überhaupt für Geschichten? Sind denn alle Geschichten erfunden oder gibt es auch Geschichten, die vielleicht wahr sind? Also gerade, wenn wir dann eben auch zu anderen Textsorten dann irgendwie übergehen, wo man dann schon auch wieder sehen kann, wie unterscheiden die sich dann eben? Beispielsweise Harry Potter von einem Zeitungsbericht.
Eigentlich eine tröstliche Erkenntnis. Inklusion ist ja jetzt quasi an allen Schulen angekommen. Wir möchten ja Inklusion an allen Schulen leben. Und wenn du jetzt sagst, dass Kinder mit pädagogischem Förderbedarf, genau, dankeschön, sonderpädagogischem Förderbedarf lernen, auch quasi auf der gleichen Stufe stehen wie die, in Anführungszeichen, Regelkinder,
richtig,
dann ist das ja eigentlich eine Entlastung für diese Aufgabe inklusiven Unterrichts.
Also in dem Moment ja, wobei man sagen muss, dass, also ich habe nur mit 60 Kindern gearbeitet, das lässt sich schwer generalisieren in dem Moment, aber es war schon auf jeden Fall was, das eher unerwartet war. Also ich hätte eher gedacht, dass da vielleicht andere Marker verwendet werden. Also was als einzige Auffälligkeit drin war, dass die Kinder tatsächlich eher über visuelle Marker gearbeitet haben, also über Bilder. Es war ein Bilderbuch, mit dem ich gearbeitet habe, als die Kinder, die keinen so einen pädagogischen Förderbedarf hatten, die eher den Zugang zum Text hatten. Aber das war der einzige Unterschied, der da tatsächlich aufgetreten ist. Ansonsten waren die in ihren Verstehensleistungen genauso schwach wie die anderen. Und das halt jetzt gerade zu verbreiten, ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Und da steckt ja auch ein bisschen die These dahinter, dass man eben literarisches Lernen ja nicht rein über Texte.
Richtig, ganz genau. Also literarisches Lernen hängt nicht unbedingt mit Texten zusammen, weil, also Lesen und Texte, ja, das hängt zusammen auf jeden Fall.
Logisch.
Aber wir haben verschiedene Medien, die Geschichten erzählen. Also es ist vollkommen egal, ob ich mir eine Geschichte erschließe, indem ich einen Text lese, indem ich ein Hörbuch höre, einen Film schaue oder auch ein Computerspiel spiele. All diese Medien erzählen Geschichten und dafür brauche ich exakt die gleichen literarischen Kompetenzen, wie wenn ich beispielsweise mit einem Buch arbeite, weil in allem werden Handlungen beschrieben, in allem werden Figuren beschrieben, in allem geht es darum, was tut diese Figur denn tatsächlich? Und da ist es dann eigentlich egal, ob ich im Unterricht mit einem Text arbeite oder dann eben mit einem anderen Medium.
Aber bevor jetzt alle hier einen Aufschrei machen vor den Radios, es ist keine Ansprache dazu, das Buch abzuschaffen.
Nein, es ist eine, genau, es ist eine Ansprache für gute Geschichten. Also genauso wie wir auch gute Bücher aussuchen. Also wir gehen ja, wenn wir eine Lektüre für unsere Klassen aussuchen, gehen wir ja auch nicht zum Kiosk um die Ecke und sagen, oh ja, super, das neue Heftchen da, das nehme ich doch jetzt mal. Sondern wir nehmen qualitativ hochwertige Geschichten. Und wenn in dem Moment die Kinder eher eine Geschichte packt, eher ich das vermitteln kann, was ich vermitteln möchte, also gerade beispielsweise Symbolmetaphern verstehen oder Intentionsbestimmungen, und kann das mit einem anderen Medium als beispielsweise mit einer schriftlichen Geschichte besser, dann sollte ich die auch nehmen. Dazu kommt auch, dass Kinder dafür nicht lesen können müssen, weil das ist auch so ein verbreiteter Mythos, dass Lesekompetenz und literarische Kompetenz zusammenhängen. Dem ist seit Jahren nicht so. Also es ist vollkommen unabhängig davon, wie gut ein Kind lesen kann, wie gut es Geschichten verstehen kann. Und die meisten Kinder, die bei uns sind, die aus der Schule gehen, viele von denen wachsen zwar buchlos glücklich auf, aber niemals geschichtenlos, weil selbst Werbespots erzählen Geschichten und mit denen müssen sie einfach lernen, wie sie damit umgehen können.